Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich bin keine Domina, ich bin aber auch keine Sklavin oder so. Ich will eigentlich Männer, so, mit denen ich mich gut austauschen kann. Ne? Ich mag alles, was so extrem ist, nicht so gern.
Je schlechter der Zustand oder je schutzloser der Zustand der Frau ist, desto mehr nutzen das die Männer aus. Desto brutaler sind sie, desto öfter bezahlen sie gar nicht.
Ich meine, meine Familie weiß das. Das ist der Druck. Du musst Menschen, die du liebst, belügen und irgendwann kann man das nicht mehr.
Ich halte auch nichts von Sperrgebieten, der Senat im Übrigen auch nicht. Ich sage, Sperrbezirke sperren Menschen weg, aber nicht die Probleme, sie tauchen anderswo auf.
Sex ist ein Geschäft. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass in Deutschland jährlich 14,6 Milliarden Euro mit Prostitution umgesetzt werden. Allein in Berlin bieten schätzungsweise 8.000 Prostituierte, die meisten weiblich, einige aber auch männlich, ihre Dienste an. Auf der Straße, in Parks, im Internet oder in Bordellen. Selbstbestimmt, aus Geldnot, um die Drogensucht zu finanzieren oder als Opfer von Zwangsprostitution und Menschenhandel. Nach einer Umfrage der Zeitschrift Brigitte waren 88% der Männer in Deutschland mindestens einmal im Leben bei einer Prostituierten. Einen Sperrbezirk wie in vielen anderen großen Städten gibt es in Berlin nicht. Was für die einen paradiesische Zustände sind, ist für die anderen ein Ärgernis. Um die käufliche Liebe in Berlin, um Sexarbeiterinnen und Stricher geht es bei uns im Wochenendjournal. Herzlich willkommen, sagt Anja Nehl. Die Gegend rund um die Kurfürstenstraße gilt als der Hotspot für die Straßenprostitution in Berlin. Zwischen 150 und 400 Sexarbeiterinnen stehen hier und ich möchte mir das zusammen mit einem der zuständigen Bezirksbürgermeister anschauen, nämlich Stefan von Dassel von den Grünen aus Mitte. Und mit dem habe ich mich an einem in gewissem Sinne romantischen Treffpunkt verabredet, nämlich an der Kirche, vor der ein winziges Toilettenhäuschen steht. Genau in dem Moment, als wir uns treffen, verschwinden darin gemeinsam ein Mann und eine Frau.
Ja, die Frau war in einem Zustand, wo man von Freiwilligkeit sicherlich nicht mehr sprechen kann. Aber es zeigt auch, auf welche, sagen wir mal, schon entwürdigende Weise hier sexuelle Dienstleistungen nachgefragt und angeboten werden, weil besonders gut riecht es da leider nicht.
Furchtbar.
Wir haben hier massives Fäkalienproblem und haben deswegen hier zwei kostenlose Toiletten aufgestellt. Und da geht es eben nur diese Komposttoilette. Und dass sie dann so ab und an zur Verrichtungsbox wird, finde ich, kann man hinnehmen, weil es ist besser als hier hinter den Büschen an der Kirche auf dem Spielplatz.
Ah, jetzt ist grün. Jetzt kommen sie raus. Irgendwie sieht es hier nicht so richtig wohl aus, oder?
Je schlechter der Zustand oder je schutzloser der Zustand der Frau ist, desto mehr nutzen das die Männer aus, desto brutaler sind sie, desto öfter bezahlen sie gar nicht.
Wo kommen denn die Frauen her? Im Wesentlichen aus Osteuropa?
Ja, im Wesentlichen. Hier soll eine sehr große Zahl von Ungarinnen sein. Wir sehen hier viele Rumäninnen, sagen wir mal deutsche Frauen und sagen wir mal freischaffende deutsche Frauen sind hier in der absoluten Minderheit. Und deswegen ist auch immer die Frage, ist das Armutsprostitution oder ist das erzwungene Prostitution? Das ist ja auch ein Graufeld. Also da gibt es wahrscheinlich alle Facetten. Wir gehen mal vielleicht auf den Spielplatz, ja, der jetzt gerade auch wieder ansteht, wo wir überlegen, ob wir ihn auch einzäunen.
Grundschule ist auch hier gerade.
Ja, und das muss man eben auch sagen, es ist eine soziale Einrichtung nach der anderen eingezäunt worden, weil sonst eben als Sexort verwandt werden würde. Wir haben ja im Strafgesetzbuch die klare Regelung, sexuelle Dienstleistungen dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kinder- und Jugendeinrichtungen angeboten werden. Leider ist nie definiert, was unmittelbare Nähe heißt. Wir haben deswegen mit einem Projekt Piktogramme entwickelt, die eben jetzt nicht eine Sexarbeiterin zeigen, sondern einfach Kinder, die spielen und das vor Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen aufgebracht, um zu zeigen, hier wird nicht gestanden.
Unmittelbar vor dem Schultor sind dann auch keine Prostituierten zu sehen. Doch kaum 10 Meter weiter, da stehen sie und warten auf Freier, um sich mit denen dann in die Büsche, auf Kinderspielplätze, in Autos oder in eine der Kabinen des Sexkinos LSD zurückzuziehen. Über das Ob und das Wie eines Straßenstrichs wird in Berlin heiß diskutiert. Und je nachdem, auf welcher Straßenseite die Prostituierten stehen, ist dafür auch nicht Stefan von Dassel, sondern seine Kollegin Angelika Schöttler zuständig, die Bezirksbürgermeisterin von der SPD für Tempelhof-Schöneberg.
Wir sind hier mitten in einem Wohngebiet mit auch aller Infrastruktur, die ein Wohngebiet hat. Und insofern reden wir nicht von einer grünen Wiese, sondern wirklich um ganz dichtes Nebeneinander von Prostitution und Wohnen.
Und wenn ich die Straße hier mal weiter runtergehe, kann man wirklich sagen, alle 50 Meter steht eine Dame, die hier ihre Dienste anbietet, und zwar ganz unterschiedlich gekleidet. Manche mit engen Hosen und Lederjacke, manche mit ganz kurzen Röcken, mit Nylonstrümpfen. Immer mal wieder fahren Autos langsam, die Fahrer mustern dann die Frauen. Ab und zu hält mal einer an, dann gibt es ein kurzes Gespräch. Häufig fährt der Fahrer dann weiter und ab und zu steigt die Dame dann ein und dann sind die beiden weg, wo auch immer die Fahrt hingeht.
Straßenprostitution ist nicht verboten, auch Prostitution ist nicht verboten, also folglich auch nicht das Anbahnen. Und der Vollzug findet dann nicht sichtbar statt, dann ist dagegen gar nichts einzuwenden.
Aber oft genug findet er eben doch sichtbar statt. Und wie man das verhindern kann, darüber sind Angelika Schöttler und ihr Kollege aus Mitte durchaus unterschiedlicher Ansicht. Stefan von Dassel möchte hier am liebsten ein Sperrgebiet ausweisen und die Prostitution in sogenannte Verrichtungsboxen verbannen, die etwas außerhalb der City aufgestellt werden. In Städten wie Köln, Essen und Dortmund gibt es garagenähnliche abgeschirmte Parkplätze, wo die Prostituierten ihre Freier im Auto oder einem Container bedienen können. Es gibt sanitäre Einrichtungen und Sicherheitspersonal. So etwas würde er sich wünschen, erklärt mir von Dassel bei unserem Spaziergang.
Was klar ist, wenn man so ein Angebot dann hat und sagt, das ist sicher, das wollen wir, dass ihr es nutzt, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, und hier geht es nicht mehr. Und damit wäre das auch mit einem Verbot oder zumindest mit restriktiveren Maßnahmen versehen.
Seine Schöneberger Kollegin Angelika Schöttler will das Problem wesentlich weniger rigoros angehen. Sie setzt mehr darauf, den Damen hier an dieser Stelle mehr Möglichkeiten zur unauffälligen Verrichtung anzubieten. Und sie will die anderen Rückzugsorte, wo die Damen ihre Freier bedienen, beseitigen.
Also erstens mal kriegen sie es mit einem Verbot auch hier nicht weg. Das haben alle Verbotszonen gezeigt, dass es eben nicht durchsetzbar ist am Ende zu 100%. Aber das heißt natürlich auch, es verlagert sich. Und dann ist die Frage, wo verlagert sich's hin? Wir können natürlich jetzt das berühmte Bezirkshopping machen. Wir verbieten es hier, dann geht es vielleicht nach Charlottenburg-Wilmersdorf, dann verbietet es Charlottenburg-Wilmersdorf in einer Straße, dann geht es vielleicht wieder nach Mitte. Was wir dann nicht mehr erreichen, sind die Frauen.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due.
Im Durchschnitt haben wir so 45 bis 50 Frauen täglich hier. Es wechselt sehr, in den Ferien ist weniger, im Winter vermehrt, weil die Frauen sich dann hier aufwärmen möchten. Ein Viertel ist deutsch, drei Viertel kommt aus Osteuropa mittlerweile. Das hat sich so ergeben nach der EU-Erweiterung. Und man könnte ganz grob sagen, dass es Drogenprostitution gibt. Es gibt Armutsprostitution, Frauen, die sich einfach Geld verdienen möchten. Und es gibt natürlich auch die Zwangsprostitution, Frauen, die unter vielleicht falschen Versprechen hierher geholt worden sind oder die auch freiwillig hierher gekommen sind und dann in irgendwelche Zwangsverhältnisse gelandet sind, aufgrund der schlechten Lebenssituation, die sie haben.
Lonnike Schmidt-Bink ist die Leiterin des Frauentreffpunkts Olga. Schräg gegenüber der Kirche an der Kurfürstenstraße und der kleinen Komposttoilette, in die immer wieder Frauen und ihre Freier verschwinden, ist eine unscheinbare Tür mit Klingel in einem Altbau. Anlaufpunkt für die Sexarbeiterinnen auf der Straße, geöffnet wochentags von 16 bis 22 Uhr, Zutritt nur für Frauen. Es geht eine halbe Treppe hoch und ich lande in einem großen Raum mit ein paar Tischen und Stühlen, einer Sitzecke und einer kleinen Bar. Es riecht nach Kaffee. Das Olga gibt Sexarbeiterinnen, die an der Kurfürstenstraße arbeiten, einen sicheren Raum. Hier wird Frauen individuell geholfen, wie auch immer das aussehen mag. Besonders bei Zwangsprostitution sei das schwierig, erklärt mir die Leiterin.
Wir bekommen nicht viele Informationen darüber. Viele Frauen, die zwangsprostituiert sind, erzählen uns darüber nichts oder sehr wenig. Wir fragen dann auch nicht direkt nach. Viele Frauen haben Angst. Uns ist viel wichtiger, dass wir die Frauen unterstützen können, dass sie hierher kommen. Da geht es um Suchtberatung, da geht es um Safer-Sex-Beratung, da geht es um grundmedizinische Versorgung, auch die ganz generelle Grundversorgung, Duschen, Wäsche waschen, mal schlafen. Man kann sich hier auch ein paar Stunden hinlegen. Es gibt hier warmes Essen, Kaffee, Toilette ist ganz wichtig, weil es hier im Kiez nicht so viele öffentliche Toiletten gibt. Viele berichten zum Beispiel am Montag, dass sie über das Wochenende kaum was gegessen haben, dass die einzige warme Mahlzeit, die sie bekommen, hier ist. Es gibt viele obdachlosen Frauen, die sich auch echt darauf verlassen, dass sie hier eine warme Mahlzeit und bekommen und duschen können. Das medizinische Angebot wird sehr gut in Angriff genommen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil viele Frauen aus Osteuropa nicht krankenversichert sind, das entweder noch nicht habe regeln können oder schlichtweg keine Ansprüche haben auf so eine Versorgung. Und hier wird das umsonst und ohne Nachfrage angeboten.
Können Sie denn den Frauen nur helfen, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen hier so in irgendeiner Form zu verbessern? Oder kommt auch der Wunsch nach einem Ausstieg aus dem Gewerbe?
Dazu muss man sagen, dass für viele Frauen nicht wirklich eine positive Prognose da ist. Wenn die hier in Deutschland bleiben möchten, sind die Möglichkeiten begrenzt. Die bekommen keine Leistungen, nicht längerfristig auf jeden Fall. Wenn man keine Versicherung hat, wenn man keine eigene Wohnung hat, wenn man keine Leistungen hat, bekommt man ganz schwer eine eigene Wohnung. Um dann hier Fuß zu fassen und einen, sag ich mal, regulären Job zu finden, ist natürlich schwierig. Natürlich unterstützen wir, wo wir können. Die Möglichkeiten sind für uns aber auch begrenzt.
Nach dem neuen Prostituiertenschutzgesetz, das gilt ja seit 2 Jahren, müssten die Frauen sich ja eigentlich anmelden, können auch freiwillig Mitglied in einzelnen Zweigen der Sozialversicherung werden, müssen aber zum Beispiel dann auch Steuern zahlen. Sind aktuell allerdings nur 1700 Prostituierte von geschätzt 8000 angemeldet. Wie sieht das dann bei den Frauen hier aus?
Unsere Erfahrung ist, dass nicht viele Frauen sich anmelden. Manche schlichtweg auch nicht, weil sie es nicht können, weil sie die benötigten Papiere nicht haben. Man muss einige behördliche Hürden überwinden. Wir bieten eine Sprechstunde an diesbezüglich.
Gezwungen wird letztlich niemand, auch um ein möglicherweise entstandenes Vertrauensverhältnis nicht zu zerstören. Und das führt dann auch dazu, dass Kritiker ja sagen, hier können die Frauen etwas essen, duschen, werden quasi wieder aufgehübscht und damit wird ihr Marktwert für die Straße dann gesteigert. Und das mache die ganze Sache ja eher schlimmer als besser.
Ich würde es mal umdrehen. Ich glaube, dass wenn es das Olga nicht geben würde, dann würden die Frauen hier auch stehen. Also die Zuhälter würden die Frauen hier weiterhin hinstellen. Die Frauen wären dann unversorgt und unser Job ist es, die Frauen zu unterstützen, wo wir können, und das machen wir weiterhin.
Madman, you've got to get out.
Es ist kurz vor 6 Uhr abends. Ich möchte mit den Frauen reden, die bei Olga sitzen. Rund ein Dutzend sind gerade hier, machen kurz Pause vom Geschäft auf der Straße. Einige trinken Kaffee, manche wärmen sich einfach nur auf. Lilly, Tina und Nina sind bereit, mit mir zu reden, wenigstens kurz. Denn eigentlich müssen sie wieder raus, Geld verdienen. Sie bereiten sich auf eine lange Nacht vor.
Für mich, wie lange ich möchte oder wie lange ich brauche, wie viel wir brauchen, vom Hotel oder, ich weiß nicht,
Drogen.
Das ist das, ne, dass man, ja, wir sind meistens alle hier obdachlos auch, deswegen, wir sind nur hier.
Oder bei Kunden, wir haben keine einzige Wohnung.
Bei Olga kann man auch schlafen, hier gibt es auch Schlafstube, wo wir uns einfach tagüber ausholen können. Ab nachts auch meistens läuft auch besser, weil Straße ist ganz verändert, ne? Tagüber ist nicht mehr so, wie es war.
Ja, wenn ich ab neu gekommen, ich habe schon geschlafen im Hotel oder so, Pension, welche, ich habe geschafft, diese Geld zu machen, aber...
Die Preise sind auch runtergegangen. Leute haben kein Geld einfach nicht mehr und es ist ewige Diskussion, auch wegen 1 Euro, wegen 5 Euro schon.
Richtig.
Das ist schon sehr schwer geworden. Für Französisch Verkehr 30. Früher, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe, da war schon 80 Euro, 100 Euro.
Genau.
Verkehr 100 Euro. Und das hat funktioniert auch. Aber jetzt, halber Tag und wenn ein Kunde kommt, weil Männer wollen nicht mehr zahlen, ne?
Stehen denn viele hier mit Zuhälter?
Wir machen alle für uns selber hier, ja. Aber die meistens die aus Ungarn, diese jungen Mädchen und alle, die stehen alle.
Na, mit gibt's Zuhälter. Auch Bulgarien, ja. Und Rumänien, Bulgarien, die jüngeren, ja. Mädchen, welche neu gekommen, alle mit Zuhältern.
Genau.
Aber die Mädchen muss machen diese Geld. Ohne diese Geld kann ich gehen schlafen, duschen.
Genau,
essen.
Sie muss stehen so lange, bis sie dieses Limit kriegt. Mm.
Lilly ist 28 und kommt aus Bulgarien. Blond, rotgeschminkter Mund, heute trägt sie dicke Leggings, weil die Nacht kalt werden soll. Seit 10 Jahren steht sie hier an der Straße. Tina ist 39, Russlanddeutsche, und Nina ist 42 und kommt aus Ungarn. Die beiden sehen älter aus, als sie sind. Schlechte Haut, rote Augen. Tina trägt Netzstrümpfe, Nina eine dicke Strickjacke. Am Tisch schläft sie mehrmals ein. Das Gewerbe hat deutliche Spuren hinterlassen. Wirklich ausgesucht hat sich den Job keine der drei.
Bei mir war die meine erste Zuhälterin, hat mich gelernt, wie muss ich das machen. Und ich habe hier gekommen wegen normaler Arbeit, aber meine Freund einfach hat mich gesagt, wir haben keine Wohnung, kein Geld, kein Essen, Trinken. Wenn du willst, nicht auf der Straße oder unter die Brücke schlafen. Du musst einfach stehen auf der Straße und verdienen Geld.
Ich mache diesen Job ab 15. Ich war 15 Jahre alt.
Bei mir, ich habe schon mal auch probiert, normaler Job. Aber ja, das war nicht so länger Zeit. Für mich ist es schwierig, wenn ich anfange zum einen eine andere Arbeit, immer fragen, was hast du die früher arbeitet. Kann ich nicht sagen, in diesen letzten 5 Jahren, was ich habe schon gemacht. Und ich mache weiter, was ich weiß.
Bei uns meistens hier Probleme auch Drogen. Ich auch, und das ist das, was hier in dieser Straße festhält. Ne? Heroin, Kokain.
Wie ist denn das mit den Kunden oder Freiern? Sie sagten ja, die Preise seien schlechter geworden. Sind die Männer auch schlechter geworden?
Mhm. Ja. Und die krasseste ist, alle wollen ohne Kondome.
Ja.
Und das ist Diskussion bis Ewigkeit. Und ich verstehe, da kann man noch Französisch. Aber wenn Verkehr schon, erwachsener Mann, der Familie zu Hause sitzt und kommt hier und sagt, nee, ich will nur ohne. Wenn du nicht machst, dann nehme ich dich nicht. Ne? Jeder zweite Mann will ohne Kondome alles.
Mhm.
Und deswegen noch schwieriger geworden, überhaupt zu Kunde zu bekommen. Ne?
Viele Frauen und jüngere Frauen, billig und extra ohne Kondome.
Ohne Kondome,
alles.
Ja, genau.
Das ist ganz schlecht.
Verstehen Sie sich denn als Kolleginnen oder sogar als Freunde oder als Konkurrenz?
Nein, Kollegin, einfach Straßenfrauen. Wir sind alle Straßenfrauen. Wir arbeiten einfach auf dieser Straße.
Also für mich gibt es keine Konkurrenz und so. Ne? Mhm.
Wie sieht es denn aus mit Gewalt?
Ich habe schon zweimal erlebt, ja. Seitdem gehe ich gar nicht mehr im Park im Nacht.
Mhm. Ich gehe immer Kabin oder Pension. Ne? Mit Auto auch manchmal, wenn ich Vertrauen von den Kunden oder ich kenne.
Was bedeutet Ihnen denn hier das Olga?
Du kommst hier, kannst essen, trinken, duschen, schlafen.
Ich so Angelika zum Beispiel sage ich ganz oft, Mama, sie ist so wie... Mutterersatz halt, ne? Und diese Wärme einfach, was uns fehlt. Genau, ja. Menschliche Wärme, nicht die Wärme von Wohnung, menschliche Wärme. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, we say that she don't love us. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. You know, woman is the nigger of the world.
Wir wollen gemeinschaftlich über den Kurfürstenkiez reden, wollen dann aber mit ihm vor allen Dingen ins Gespräch kommen, wie soll es weitergehen.
Angelika Schöttler, die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, sitzt gemeinsam mit Staatssekretärin Barbara König an einem kleinen Tisch in einem nüchternen Bürgersaal aus den 80ern in der Nähe der Kurfürstenstraße. Seit über einem Jahr treffen sich Vertreter von Berliner Senatsverwaltungen und Bezirksämtern, der Polizei, Beratungsstellen und Trägern der Sozialarbeit, Vertretern von Bordellen und Sexarbeitenden zum runden Tisch Sexarbeit. Politischer Auftrag: die Rechte und Arbeitsbedingungen sowie die Gesundheit und Sicherheit von Sexarbeitenden in Berlin zu verbessern. Jetzt sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. Und obwohl die Anwohner nicht beim runden Tisch dabei sein durften, sind sie heute natürlich trotzdem gekommen. Werner Rodenbeck wohnt seit 35 Jahren hier im Kiez und beklagt, dass es ganz offensichtlich nur um bessere Arbeitsbedingungen der Prostituierten geht und keineswegs um die Interessen der Anwohner.
Weil in den Hauseingängen der Geschlechtsverkehr verzogen wird, auf Spielplätzen in den Abendstunden, in Tiefgaragen, sogar in der Tiefgarage von der Elisabeth-Klinik, mit all den Folgeerscheinungen wie Papiertaschentücher, Kondome und dergleichen mehr. Wir sehen ja hier, dass die Politiker versuchen, über Aufklärung der Prostituierten diese zu einem verträglichen Verhalten innerhalb des Kiezes zu veranlassen. Für uns sind keine Veränderungen spürbar. Hier begegnet einem ja sozusagen die Situation, dass Frauen sich im Sommer völlig entkleiden, um sich vor der Bushaltestelle zu waschen, oder dass Zuhälter die Frauen schlagen oder aus den Autos prügeln, dass hochschwangere Frauen auf die Straße gestellt werden. Das sind also Dinge, die finden wir einfach nicht tolerierbar.
Rodenbeck möchte wie der Bezirksbürgermeister von Mitte hier einen Sperrbezirk und außerhalb der City ein Areal, wo der Verkehr in einem gesicherten Rahmen stattfinden kann. Diese Idee ist allerdings nicht die des runden Tisches und der Staatssekretärin Barbara König von der SPD.
Ich halte überhaupt nichts davon, die Sexarbeitenden woanders hin zu verlagern. Ich halte auch nichts von Sperrgebieten, der Senat im Übrigen auch nicht. Ich sage, Sperrbezirke sperren Menschen weg, aber nicht die Probleme, sie tauchen anderswo auf. Und wir können hier den Frauen gut helfen. Wir haben eine gute Infrastruktur, auch an sozialer Beratung, und das möchte ich belassen. Also der runde Tisch Sexarbeit in Berlin hat drei Elemente vorgeschlagen für den Kurfürstenkiez. Der erste ist, bestehende Hilfsangebote für die Frauen zu verstetigen und weiter zu finanzieren. Das ist Olga Nachbarschaftstreff. Das ist aber auch mehr muttersprachliche Beratung. Das zweite ist, diese Angebote auszuweiten, noch auszubauen. Also mehr Öffnungszeiten auch am Wochenende. Und das dritte ist, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, in den Bereichen Infrastruktur zu investieren, mehr zu investieren. Das heißt, die öffentlichen Toiletten dauerhaft zu machen, mehr Reinigungsintervalle, den Müll zu beseitigen. Und das ist ja das Thema, über Verrichtungsorte, also sogenannte Verrichtungsboxen nachzudenken. Da werden wir auch heute drüber sprechen.
Das helfe den Anwohnern allerdings wenig, meint Werner Rodenbeck. Natürlich meldet er sich deshalb später zu Wort.
Ich bin vom Verein Lebenswerter Kurfürstenkiez e.V. Ich glaube, Sie haben sich von der Situation vor Ort noch gar kein rechtes Bild gemacht. Aus dem einfachen Grund, dann können Sie sich überlegen, bei mehreren 100 oder 100 bis 180 Prostituierten, die hier nachts tätig sind, ob da 4 oder 5 Klos stehen. Das wird nicht ausreichen, um den Andrang zu bewerkstelligen. Darüber hinaus werden dadurch die ganzen Verhältnis hier stabilisiert. Es wird eine regelrechte Anziehungskraft davon ausgehen, weil man hier jetzt auch die Möglichkeiten hat, hier legal irgendwo in Boxen dem Geschlechtsverkehr nachzugehen.
Und je später der Abend, desto hitziger die Diskussion zwischen Anwohnern, Politikern und Vertretern der Sozialarbeit.
Hier wird sich drüber lustig gemacht, dass man versucht, eine Koexistenz zu schaffen. Seit 100 Jahren gibt es hier einen Strich. Wenn das hier nicht funktioniert und man nur die Lösung sucht, jetzt wollen wir das aber nicht mehr, wir wollen es einfach nur nicht mehr sehen, dann ist es einfach nicht zielführend. Also einfach dieses Gemecker, was ich hier schon seit einer Stunde hinter meinem Rücken hören muss.
Und Sie denn hier? Sie ist auch ruhig geblieben. Bitte atmen Sie, greifen auch an.
Einen gemeinsamen Nenner gibt es an diesem Abend übrigens nicht.
Bitte atmen Sie durch.
That's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. I've got love for sale.
Seit dem Prostitutionsgesetz von 2002 gilt die Prostitution nicht mehr als sittenwidrig. Und dafür hat unter anderem Felicitas Schiro gekämpft. Ihr gehörte einst das Café Psst, in dem sich Frauen und Freier kennenlernen konnten und wo Schiro, damals Weikmann, Zimmer an selbstständige Prostituierte vermietete. Der Berliner Bezirk Wilmersdorf wollte Ende 1999 ihr Café Psst schließen. Sie wehrte sich und bekam Recht. Das Verwaltungsgericht stellte fest, dass freiwillig ausgeübte Prostitution ohne kriminelles Umfeld nicht mehr als sittenwidrig zu betrachten sei. Es habe eine Veränderung der Wertvorstellungen gegeben. Das führte sogar zur beruflichen Anerkennung der Prostitution mit Steuern, Krankenversicherung und allem drum und dran. 2017 gab es dann ein neues Gesetz, ein Prostituierten-Schutzgesetz, das aber die Prostituierten nicht schütze, meint Schiro. Darüber, über ihr Leben und ihren Beruf will ich mit ihr sprechen und besuche sie in ihrem kleinen Reihenhäuschen im Berliner Südwesten zu einem morgendlichen Kaffee. Alleine ist sie aber gerade nicht.
Ich glaube, meine Gäste kommen. Ja, guten Morgen. Also Schirme habe ich genug, wenn ihr braucht. Dann viel Spaß.
Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich sitze bei Berlins berühmtester Prostituierten in der Küche und sie verabschiedet gerade einen jungen Mann und eine junge Frau. Und natürlich frage ich mich jetzt, ob die beiden irgendetwas mit dem Sexgeschäft zu tun haben. Aber nein, haben sie nicht. Felicitas Schiro vermietet ein Zimmer ihres kleinen Reihenhauses über Airbnb. Wer googelt, findet viel über Felicitas Schiro, über ihr Café Psst von früher, mehr Bordell als Café, die Schließung des Cafés aufgrund von Miet- und Steuerschulden vor 4 Jahren, über ihre Scheidung, ihren Sohn, ihren Kampf mit den Sozialbehörden und ihre Geldnot. Und letztere ist der Grund, warum sie auch wieder angefangen hat, als Prostituierte zu arbeiten. Mit immerhin 62 Jahren über eine entsprechende Plattform im Internet.
Ladies.de heißt es. Da kriege ich Anrufe wie verrückt, weil die Nachfrage nach reifen Frauen ist riesengroß. Die Frauen machen sich gerne jünger. Und dabei ist es so, dass die Männer sehr, sehr viel reife Frauen suchen. Die Jungen, um mal mit einer reifen Frau Sex gehabt zu haben, die sind alle neugierig. Und die erwachsenen Männer, die sagen sich auch, weißt du, wenn ich so eine Junge nehme, erstmal weiß die gar nicht, wie die mit mir umgehen soll. Die hat keine Erfahrung und so. Und die sind zu blöd, man kann mit denen auch nicht reden. Ich will ja auch reden. Mir geht es ja gar nicht nur um die reine Sexdienstleistung, ja? Das wird ja oft verkannt. Also die wollen schon eine Frau im passenden Alter haben. Ich mache Haus- und Hotelbesuche. Und dann gibt es auch Adressen, wo man sich treffen kann, ne? Sogenannte Stundenhotels. Und ich mag gerne Männer so auf Augenhöhe, die ich auch noch ein bisschen bewundern kann. Ich bin keine Domina, ich bin aber auch keine Sklavin oder so. Ich will eigentlich Männer so, mit denen ich mich gut austauschen kann, ne? Ich mag alles, was so extrem ist, nicht so gern. Aber man muss eben viele Anrufe dann wirklich auch quasi abarbeiten, ne? Ach der, 10.45 Uhr, ich muss gleich los. Wie weit sind wir denn mit dem Interview? Weil ich habe nämlich einen Gast, Der ist zum Beispiel so ein, guck mal, scheint ein Asiate, scheint der zu sein. Mit dem treffe ich mich gleich. Der sieht aber auch nett aus. Zwar ein bisschen zerknautscht, aber so sieht doch nett aus. Die Männer sind natürlich dann manchmal auch ein bisschen verliebt und so. Ne? Hat er mir gestern noch geschickt, gute Nacht und dann die Bilder. Und hier hat er mir ein Bild geschickt, weil er meinte, ich habe mich so toll gehalten. Er hat ja natürlich gegoogelt und er hat zum Beispiel das Problem, das glaube ich ihm auch, hat er mir sehr deutlich erzählt. Das ist oft ein Problem für die Männer, die sind 20 Jahre verheiratet, sind glücklich, er liebt seine Frau, aber die will keinen Sex mehr. Die ist in den Wechseljahren, guck mal, was er für eine schöne Frau hat, da ist er mit seiner Frau. Und er ist tot unglücklich, dass die keinen Sex mehr will. Ne? Er sagt, wie kann man sich lieben und trotzdem nicht mehr und Und dann ist es ja auch gut, wenn die dann mal ins Bordell gehen können. Ne?
Wie Anfang 60 sieht Felicitas Schiro wirklich nicht aus und auch nicht wie eine Prostituierte. Schlank, halblange Haare mit leicht rötlichem Stich, rote Bluse, schwarze Hose. Sie erzählt mir, wie sie als 16-Jährige bereits angefangen hat, um sich ein paar Wünsche erfüllen zu können und Geld für die Disco zu haben. Aber auch, dass ihr als Krankenpflegerin gekündigt wurde, als herauskam, worin ihr Nebenjob bestand. Und bei aller Veränderung der Wertvorstellungen, wie es damals das Gericht attestierte, wäre es heute wohl noch genauso. Nach dem neuen Prostituiertenschutzgesetz von 2017 müssen sich die Sexarbeiterinnen nämlich verpflichtend beraten lassen, sich anmelden und einen Ausweis bei sich tragen.
Man ist erfasst in einer Kartei. Und ob die Daten sicher sind, das wage ich zu bezweifeln. Und lass mal jemanden von der Familie, der das nicht wissen darf, dann mal stöbern, ne? Und das entdecken. Oder die Handtasche wird geklaut und dann wird vielleicht dieser Hurenschein im Internet veröffentlicht. Die Leute, die vielleicht auch nur das nebenbei machen oder noch Pläne haben, weißt du, die studieren und so, für die kann eine Welt zusammenbrechen, ne? Die in den Läden arbeiten, in den Bordellen, die sind alle angemeldet, weil das so stark kontrolliert wird. Aber es ist kein Schutz für die Frauen, weil die, die wirklich Schutz brauchen, das sind die Menschen, ich sag mal Menschen, weil auch Männer dazu gehören können, die irgendwie aus der Richtung Menschenhandel kommen. Und Menschenhandel ist immer hoch illegal, es ist hochkriminell. Und das passiert nicht in den normalen Bordellen, wo die im Internet oder in der Zeitung werben, wo jeder hingehen kann, wo auch die Polizei die finden würde. Das würde also auffallen. Und so ein Quatsch. Und diese Zwangsberatung und so weiter. Und dann wird denen vielleicht eingetrichtert, was sie sagen sollen. Da werden die sich auch nicht offenbaren, wenn die wirklich Zwang haben. Solche Frauen, die würden kein Wort verlieren. Auch nicht in so einer Beratung. Man hat nur mehr Kontrolle über die, die sich wirklich angemeldet haben. Die anderen hoffen und haben Angst, entdeckt zu werden. Hoffen, dass sie nicht entdeckt werden. Ich habe auch nur unter Protest, weil ich eben bekannt bin, weil ich da gar nicht drum rumkomme, auch so einen Schein geholt. Muss ich immer bei mir tragen. Und da steht der Künstlername drauf, Alice Schwarzer. Haben viele sich unter dem Künstlernamen Alice Schwarzer angemeldet, aus Bock, ne? Aber ich habe noch eine zweite Variante, es gibt immer zwei Scheine. Und der zweite Schein, der liegt bei mir im Tresor, ne? Und da steht mein richtiger Name drauf.
Und jetzt wird sie langsam hektisch, der Kunde soll nicht warten. Ich will wissen, ob sie sich jetzt auch entsprechend zurechtmachen muss.
Ich bin jetzt aufgebrezelt, mehr kann ich mich nicht aufbrezeln. Schaffe ich nicht, ich kann das irgendwie immer gar nicht. Mit so viel Schminke im Gesicht komme ich mir so fremd vor. Ich ziehe nur noch andere Unterwäsche an.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right.
Es gibt ja in Berlin mittlerweile fast gar keine wirklich offene Straßenprostitution von Männern mehr, sondern nur von Frauen und von Transmenschen. Das heißt, die Prostitution von Männern erfolgt in der Regel über Bars und Kontaktgaststätten.
Zum Beispiel hier in der Gegend rund um die Fuggerstraße in Schöneberg, die auch der Regenbogenkiez genannt wird. Ralf Rötten von Hilfe für Jungs e.V. hat sein Büro nicht weit von hier. Seit Anfang der 90er setzt sich sein Verein für männliche Prostituierte ein. Hier sind hauptsächlich junge Männer aus Osteuropa unterwegs. Ab und zu verschwindet einer in einer der Bars oder Kneipen wie der Toyboy oder Blue Boy Bar, dem Tabasco oder Pinocchio. Am Zoo oder im Tiergarten ist von männlicher Prostitution dagegen nicht mehr viel zu sehen. Das war in den vergangenen 2 Jahren noch anders. Damals waren das vorrangig Geflüchtete, meint Rötten.
Also Berlin hat wirklich weltweit das Image einer liberalen Stadt für sexuelle Minderheiten. Und von daher sind wohl überdurchschnittlich viele junge Männer, die sich nicht unbedingt als offen schwul verstehen würden, aber die schon was mit der Sexualität mit anderen Männern zu tun haben, nach Berlin gekommen. Und diese haben oft wirklich an erster Stelle als Kontaktanbahnung Sex im Tiergarten gesucht. Es spielte also das Geld wirklich nur sehr, sehr, sehr nachrangig eine Rolle. Das führte damals dazu, dass die Preise auch ins Bodenlose verfallen sind, weil es eigentlich gar nicht um das Geld ging. Und jetzt mittlerweile sind ein Großteil dieser jungen Männer als geflüchtete Menschen gut angekommen in Berlin, sind auch ein bisschen in die Community eingebunden. Es gibt spezielle Beratungs- und Hilfs- und Kontaktangebote für geflüchtete, queere Menschen. Und von daher hat dieser Bereich Prostitution wieder abgenommen. Und das ist eigentlich auch eine Entwicklung, die in ganz Deutschland so ist. Also offen sichtbare männliche Prostitution hat absolut abgenommen, weil heute wirklich die wesentliche Kontaktanbahnung übers Internet passiert. Und 16, 17 waren es besonders geflüchtete junge Männer, die wenig deutsch- und englische Sprachkompetenzen hatten. Und wenn ich eben nicht deutsch oder englisch kann zum Chatten und Kontaktanbahnung, dann ist das schwierig. Und das ist im Umkehrschluss genau der Grund, warum die rumänischen und bulgarischen jungen Männer fast immer noch über die Bars anschaffen. Weil sie entweder einen sehr, sehr hohen Anteil von Analphabeten sind oder eben keine ausreichenden deutsch-englischen Sprachkenntnisse haben.
Vor einem Spielplatz drückt sich ein sehr schlanker junger Mann mit löchrigen Jeans und dunklen Haaren herum. Die meisten Männer, die hier anschaffen gehen, kommen, wie viele Frauen auch, im Rahmen der EU-Freizügigkeit, weil sie sich hier ein besseres Leben erhoffen. Häufig scheitern sie und landen nicht selten auf dem Strich und in der Obdachlosigkeit. Und wenn sie Glück haben, bei Hilfe für Jungs, wo es gleich hinter Röttens Büro auch noch Beratung, Essen und eventuell ein Bett gibt. Einen Ausstieg zu finden ist für die jungen Männer genauso schwer wie für die Frauen an der Kurfürstenstraße. Kaum jemand hat Anspruch auf Sozialleistungen, viele sind drogenabhängig. Bei den jungen Männern aus Osteuropa geht es bei der Prostitution deshalb oft ums nackte Überleben. Ob sie schwul sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Weder für sie selber, noch für die Freier, noch für Ralf Rötten.
Das ist halt eine der Möglichkeiten, wie man an Geld kommt. Wir beschäftigen uns in den letzten Jahren immer weniger mit Identitäten. Also ich finde insgesamt, dass dieses Konstrukt, hat jemand eine schwule Identität, wirklich was sehr, sehr Westliches aus westlichen Industrieländern ist. Und das ist wirklich nicht die wesentliche Frage von ganz, ganz vielen Menschen in dieser Welt. Und von daher haben wir einfach aufgehört, mit diesen Kategorien überhaupt zu arbeiten. Und erleben eben auch bei den rumänischen und bulgarischen jungen Männern, dass da eine ganze Menge Lösungen gefunden haben, die für sie akzeptabel sind. Also die leben beispielsweise in Bulgarien heterosexuell, haben eine Ehefrau, haben vielleicht sogar eigene Kinder. Und wenn sie nach Berlin kommen, praktizieren sie Sex mit anderen Männern. Und teilweise leiden sie da auch gar nicht drunter oder haben das sogar während ihres Aufenthalts in Bulgarien vermisst. Und das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Und diese Sichtweise von europäischen Homos, das als emanzipiert oder nicht emanzipiert anzusehen, ist einfach elitär und unverschämt.
Tatsächlich sind hier im Kiez abends fast nur Männer unterwegs. Ältere und Jüngere, sehr sportliche und viele gut angezogen. Auf dem Gehweg bummeln ein paar schwule Pärchen. Ab und an verdrückt sich ein einzelner Mann unauffällig in eins der Sexkinos. Ein Laden für Latex- und Lederklamotten hat noch geöffnet und vor dem Schaufenster stehen ein paar Touristen. An einer Bar macht ein Plakat Werbung für eine schwule Weihnachtsfeier. Ein klassisches Bordell für Männer gibt es aber nicht, weil die Preise so niedrig sind, dass sich das nicht rechnen würde, erklärt Rötten. Das meiste laufe über eine Online-Plattform und da sei das Angebot schon traditionell einfach riesig.
Und da sind eben deutschlandweit letztes Jahr ungefähr 6.000 männliche Escorts angemeldet gewesen und davon 2.000 in Berlin. Das heißt, jeder dritte in Deutschland arbeitende männliche Sexarbeiter ist in Berlin tätig. Natürlich ist hier eine große Nachfrage, aber die Nachfrage ist, wenn wir das mit Rhein-Ruhr, Rhein-Main oder Hamburg vergleichen, nicht so viel größer. Und das ist eben mit einer der Gründe, warum in Berlin die Preise einfach unterirdisch sind. Berlin hat ja als einzige Stadt in Deutschland niemals eine Sperrgebietsverordnung gehabt. Also selbst zu Kaiserszeiten und im Kaiserreich war es ja möglich, dass überall in der ganzen Stadt der Prostitution nachgegangen werden konnte. Und damals, wenn man jetzt in den Bereich der männlichen Prostitution geht, war beispielsweise rund um die Kasernen immer eine ganze Menge los, wo junge Rekruten sich angeboten haben und da konnte man dann adrette junge Männer in Uniform kennenlernen. Und dann kommt natürlich die besondere Liberalität, was schwulem Leben gegenüber anbetrifft, in Berlin zum Tragen, dass Homosexualität einfach auch seit 120 Jahren offen sichtbar in dieser Stadt ist. Und vielleicht auch nochmal diese Berliner Mentalität, solange mich das Ganze nicht stört, ist mir das relativ egal, was passiert.
Funzellicht glimmt in dem Schuppen, wo ich mich zur Nacht verkauf und wie all die anderen Puppen mir die Kerle schöner sauf. Du allein stehst seit einer Stunde unbeteiligt an der Wand. Komm mein Herz, ich schmeiß ne Runde, wir verjubeln den Verstand. Ich bin die Rinnsteinprinzessin, Gelegenheitsbraut. Küss mir das taube Gefühl von der Haut. Du bist mein Prinz auf dem staubigen Feld. Morgen ist unser Palast nichts mehr wert. Ich hab's satt.
Ich habe in Clubs gearbeitet oder in Privatapartments. Also ich habe im Internet inseriert, an der Zeitung, telefonisch. Und ja, das sind sehr viele Mütter, die das machen, weil die können sich die Zeiten einteilen. Und ich konnte allein entscheiden, wann ich gehe arbeiten und wann ich mache frei. Die können ausfahren, wenn die Kinder krank sind. Ich habe einen Freundeskreis gehabt, die das auch gemacht haben und es war ganz normal.
Timea sitzt auf einer gemütlichen Couch im 5. Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes an der Spree bei Hydra. Hydra ist eine Selbsthilfegruppe und Interessenvertretung von Prostituierten in Berlin und Timea war eine Prostituierte. Dass sie jetzt auf einem anderen Weg ist, verdankt sie den Sozialarbeiterinnen bei Hydra, sagt sie. Der Name Timea stammt aus der Zeit, in der sie als Sexarbeiterin aktiv war. Es ist ein ungarischer Name. Dass sie eigentlich aus Rumänien stammt, wollte sie damals lieber nicht sagen.
Um nicht vergleich zu werden mit Zigeuner, weil es gibt Unterschied zwischen Zigeuner und die Rumäne.
Timea lacht viel und erzählt offen. Sie hat blonde, halblange Haare, ist ungeschminkt und inzwischen 45 Jahre alt. Vor 27 Jahren kam sie mit einem Mann nach Deutschland. Die Beziehung zerbrach, mit einem und bald zwei Kindern alleine war eine ungelernte Arbeit etwa als Reinigungskraft nur noch schwer möglich. Mehrere Jahre sorgte Timea also als Sexarbeiterin für sich und die Kinder, ohne jemals von ihrem Job zu erzählen. Dann ging es nicht mehr.
Ich konnte nicht mehr lügen, verschweigen. Das hat mich krank gemacht. Weil die Kinder sind jetzt groß, meine Tochter ist schon ein Teenageralter. Und es ist schwer, immer zu verschweigen, na, was Mama arbeitet, wo Mama arbeitet. Na, die Kinder, wenn die groß sind, dann die wollen wissen. Und dann musst du nur lügen. Nicht mal meine Familie weiß das. Das ist der Druck, weil du musst damit leben. Du musst Menschen, die du liebst, das verschweigen und die belügen. Und dann irgendwann kann man das nicht mehr. Und das war klar, jetzt andere Weg einschlagen. Aber es war trotzdem, die Anfangszeit war für mich gut. Wenn ich zurückdenke, ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe, ne? Wenn ich nicht so viele Leute belügen müsste, ich könnte weiter das machen. Ne? Aber ich muss diese Leute belügen, weil die wollen zerbrechen, wenn die Wahrheit kennen. So ist das. Weil die Menschen sind nicht so weit, das zu akzeptieren oder zu respektieren, sagen wir so, zu respektieren, genau.
Bei Hydra half man Timea dabei, einen neuen Weg zu finden. Weil sie schon sehr lange in Deutschland ist, angemeldet und auch als Reinigungskraft gearbeitet hatte, hat sie Anspruch auf Sozialleistungen und Unterstützung des Jobcenters. Sie macht jetzt eine Weiterbildung als Fachkraft für Pflege und ist überzeugt davon, das Richtige zu tun. Einfach ist das vor allem für die Frauen, die ein Doppelleben geführt haben, häufig nicht, sagt Petra Kolb, Sozialpädagogin bei Hydra.
Weil dieses Doppelleben, das macht sehr viel mit den einzelnen Personen und das sind hohe Belastungen, die manchmal auch dazu führen, gar nicht unbedingt die Tätigkeit in der Sexarbeit, aber sehr häufig das Drumherum, das sehr viel Belastungsfaktoren mit sich bringt und die kommen erst zutage, wenn man aufhört zu arbeiten, wenn der Tagesrhythmus ein anderer ist, wenn man das Umfeld nicht mehr hat, mit dem man gesprochen hat. Gerade im Umstieg ist es so, weil Sexarbeit nicht als was Anerkennenswertes gesehen wird in der Gesellschaft, haben sehr viele Frauen nicht mehr dieses Selbstbewusstsein dessen, was sie auch für Leistungen erbringen.
1500 Beratungsgespräche gab es bei Hydra allein im vergangenen Jahr. Es ging um Unterstützung und Begleitung für alle Menschen in der Sexarbeit, um Ausstieg, um psychosoziale Themen, Gewalt, Menschenhandel, soziale Absicherung und Gesundheit, aber auch um einen Einstieg. Das Beraten von Frauen, die in die Prostitution einsteigen wollen, sei aber eine besondere Herausforderung, betont Petra Kolb. Sie lächelt. Einige Beraterinnen bei Hydra haben selbst in der Branche gearbeitet.
Wir nennen es gern Orientierungsberatung, weil viele Menschen glauben immer, eine Einstiegsberatung würde bedeuten, dass man sich wünscht, dass Menschen in der Sexarbeit tätig sind. Dem ist nicht so. Wir wünschen uns aber, dass keine Frau ohne Informationen sich dafür entscheidet, in der Sexarbeit tätig zu sein. Weil man muss zu Anbeginn wissen, was man eigentlich tut. Und wenn es nur ums Geld geht, ist man schlecht beraten. Aus finanziellen Gründen eine selbstständige Tätigkeit anzugehen, die so körpernahe Dienstleistungen beinhaltet und man muss dann davon leben und ist gezwungen, irgendwas zu tun, das kann auch zu großen Schäden der Psyche führen. Wir werden nichts verhindern. Es gibt auch Situationen, wo wir auch durchaus zu Frauen sagen, ich glaube, du solltest dir das sehr gut überlegen, was du dort tust.
Das war unser Wochenendjournal zum Thema käufliche Liebe in Berlin. Mein Name ist Anja Nehls. Schön, dass Sie dabei waren. Bei uns geht es weiter mit Klassik, Pop etc. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.